bekam neulich von einem Top-Manager einen Anruf und der hat mir dann seinen CV geschickt und sein LinkedIn-Profil. Da hatte der dann Familienfotos drauf und ich weiß nicht was. So genau will ich es dann gar nicht wissen. Mir reicht wirklich ein professionelles, gepflegtes Profil. Da kann ich eigentlich mehr mit anfangen. Ob das dann wirklich passt für den Kandidaten, die Kandidatin und für meinen Mandanten, muss man dann irgendwie im persönlichen Gespräch rausfinden.
So geht Startup mit Nina Annika Klotz.
Hallo und herzlich willkommen zu So geht Startup. Ich habe Glück, denn bei mir hat sich heute jemand eingewählt, von dem sich viele einen Anruf wünschen würden. Ein Headhunter nämlich. Einer, der Top-Talente und Führungskräfte in Spitzenpositionen vermittelt. Denn, sind wir ganz ehrlich, niemand ist gerne auf Jobsuche. Stellenangebote durchforsten, Bewerbungen schreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, Unterlagen zusammenstellen und am Ende dann doch eine generische Absage erhalten. Das macht keinen Spaß. Schöner wäre es, wenn der neue Job einfach so zu einem käme. Wenn da zum Beispiel jemand anruft und sagt, ich hätte da was für dich. Jörg Kasten macht sowas. Der ruft an und sagt das und er wird mir und euch heute verraten, wen er denn anruft und was man dann so richtig oder eben auch falsch machen kann, wenn ein Headhunter bei jemandem anruft. Und wir sprechen auch darüber, welche Startup-Jobs er zurzeit vermittelt und, solltet ihr auf der anderen Seite des Schreibtischs sitzen, welche Talente derzeit auf dem Markt sind, die ihn beeindrucken. Erstmal aber freue ich mich, dass Jörg Kasten heute hier bei mir ist. Hallo Jörg.
Hallo Nina, ich grüße dich.
Jörg, du bist seit 25 Jahren als Personalvermittler für Konzerne und Scale-Ups und VC-finanzierte Startups tätig. Als Headhunter eben, wie man manchmal so unschön sagt. Ich weiß, manche verbitten sich diese Bezeichnung. Stört dich das Wort Headhunter denn auch?
Nö, überhaupt nicht, wenn ich ehrlich bin. Also solange ich in dieser Profession bin, schwingt das ja immer so mit und darf man das benutzen oder muss man Personalberater sagen? Also ich habe mit Headhunter überhaupt gar kein Problem. Das trifft es ganz gut. Also von daher, ich bin da easy.
Sehr gut. Erzähl mir doch mal kurz, wie der Arbeitsalltag eines Headhunters aussieht, während ein Arbeitsalltag als Managing Partner bei Boyden Executive Search, einer global tätigen Personalvermittlung, so aussieht.
Das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt Tage, da sitze ich halt im Büro, mache irgendwelchen Papierkram, diktiere Berichte und Exposés. Es gibt Tage, da bin ich nur am Telefon. Es gibt Tage, da bin ich unterwegs. Sei es, dass ich auf einer internationalen Konferenz bin oder dass ich irgendwo hinfliege, um entweder Kunden zu treffen oder Kandidaten. Also es gibt keinen typischen Arbeitstag für einen Headhunter. Das macht es aber auch so spannend. Also es ist extrem abwechslungsreich und kein Tag ist wie der andere.
Mhm. Und manchmal machst du dann doch aber auch diese ominösen Anrufe, dass du dich bei jemandem aus dem Blauen heraus meldest, um ein Angebot zu machen, dem man quasi nicht widerstehen kann. Und von spannenden Positionen erzählst, die gut zum Profil passen könnten, die aber so nirgendwo ausgeschrieben sind, oder?
Ja, da ist was dran. Ein Angebot, was sie nicht ablehnen können. Genau, um den Paten mal zu zitieren. Nein, ganz so schlimm ist es nicht, aber... Nee, das mache ich in der Tat. Also wenn es eine sehr seniore Position ist, dann mache ich das auch selber. Sonst habe ich ein Research-Team. Also wenn wir irgendwie so, ich sag mal, Mittelmanagement, oberes Mittelmanagement suchen, dann mache ich das nicht selber. Die Ansprache, da führe ich nur die Interviews selber. Aber wenn es eine Top-Position ist, dann muss ich das machen. Dann muss ich auch den Erstkontakt über das Telefon machen. In der Regel hat man, ja, ich sag mal, 20, 30 Sekunden Zeit, um jemanden zu gewinnen für ein Thema oder eben nicht. Und das kann dann nicht eine junge Researcherin machen, die ja holt sich da eine blutige Nase. Das muss ich schon selber machen.
Ja, das glaube ich, weil das ist ja gar nicht so leicht. Du musst ja in diesen 20 Sekunden relativ viel erklären. Wer bist du? Worum geht's hier? Hat derjenige überhaupt gerade Zeit zu sprechen? Wie fängt so ein Telefonat also in der Regel an?
Ja, also es ist selten, dass man jemanden sofort erreicht. In der Regel haben wir die Mobilnummer von den Kandidaten, die für uns interessant sind. Das heißt, ich hinterlasse dann eine Nachricht auf der Mailbox. Ich sage, wer ich bin, nenne nochmal die Firma, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Und im Zweifel sage ich, googeln Sie mich mal, Sie werden mich da finden. Und dann würde ich mich über einen Rückruf freuen. Ich habe vielleicht eine Idee für Sie. Und ehrlich gesagt, in 9 von 10 Fällen rufen die Leute mich dann auch zurück, weil sie neugierig sind und weil sie mein LinkedIn-Profil gesehen haben. Und die 10%, die mich nicht zurückrufen, die haben dann aber auch wirklich kein Interesse.
Was ist so die häufigste Reaktion, wenn jemand dann doch tatsächlich gerade rangeht und du nicht auf der Mailbox landest?
Das ist sehr unterschiedlich. Also Die meisten Kandidaten, mit denen ich da so spreche, die sind das mittlerweile gewohnt. Also Executive Search ist ja auch ein Stück weit Commodity geworden. Also da fällt keiner mehr vom Stuhl nach dem Motto, woher haben Sie meine Nummer und wieso rufen Sie mich an? Die Zeiten sind vorbei. Das war mal so, aber das ist nicht mehr. Also die meisten sind da relativ klar und zielgerichtet. Und auch wenn jemand kein Interesse hat, der sagt das dann relativ klar und deutlich nach dem Motto, mir geht's gut. Ich stehe hier kurz vor einer Beförderung oder ich bin gerade befördert worden. Lassen Sie uns gerne in Kontakt bleiben. Schicken Sie mir doch mal eine kurze Mail mit Ihren Eckdaten. Oder, Herr Kasten, interessiert mich, was haben Sie denn da im Köcher? Und können wir vielleicht heute Abend oder morgen Abend mal in Ruhe miteinander sprechen, wenn ich zu Hause bin? Und dann macht man halt einen neuen Termin aus. Und wenn es für beide interessant ist, gibt es in der Regel ein persönliches Treffen. Entweder der Kandidat oder die Kandidatin kommt hier zu mir nach Frankfurt in mein Büro und wir reden hier 1-2 Stunden miteinander von Angesicht zu Angesicht. Oder wenn das nicht geht, wenn es andersrum schneller ist, dann fliege ich irgendwo hin und wir treffen uns dann da, wo der Kandidat ist. Egal, ob das jetzt in München, Hamburg, Pussemuckel oder London ist. Das kommt immer so ein bisschen auf die Position an, die wir da zu besetzen haben.
Was waren denn so die aufregendsten und interessantesten Treffen, die du da vielleicht schon mal hattest, auch im Sinne von so möglichst diskret sich mit jemandem irgendwo zu treffen?
Ja, du, da entspricht man allen Vorurteilen, die man so gegenüber Headhuntern hat. Man trifft sich entweder in einer Lounge am Flughafen oder im Hotel am Flughafen oder wo auch immer. Und das Lustige ist, wenn man Artikel darüber liest, dann gibt es ja immer entweder die FAZ unterm Arm oder irgendwie, dass man sich erkennt. Das braucht man aber gar nicht. Ja, also wenn man in einer Menschenmenge mit 100 Leuten ist und 2 Leute suchen sich, die erkennen sich sofort. Also das ist ganz erstaunlich. Das geht ratzfatz.
Mhm. Wo findest du denn die Kandidaten, die du anrufst? Was ist so dein Haupt, im VC-Business würde man sagen, Dealflow, wo kommt der her? Wo findest du die Kandidaten, die du anrufen möchtest?
Naja, es ist weit weniger spektakulär, als man jetzt vielleicht denkt. Ne? Also, na klar, habe ich eine gut sortierte Datenbank. Wir haben auch eine internationale Datenbank. Ich arbeite ja in einem speziellen Bereich. Also ich habe sehr viel mit Professional Services und Business Services zu tun, sprich mit Beratungen und Unternehmensberatungen. Also ich kenne da einen Großteil meiner Klientel. Aber trotzdem ist da häufig auch einfach Fleißarbeit dabei. Ja? Wenn man ganz speziell einen internationalen Strategieberater sucht, der sich in der chemischen Industrie auskennt und das international machen kann, da bleiben wahrscheinlich nicht mehr als 15 Leute über. Ja, also der Research ist da relativ unspektakulär. Die Zeiten, wo man dafür bezahlt wird, die sind auch ein Stück weit vorbei. Also ich erinnere mich an einen Pitch, den ich im letzten Jahr hatte. Da ging es um so eine Position. Da habe ich eine Liste mitgebracht, wo die 15 Namen draufstanden. Habe die meinem potenziellen Auftraggeber gegeben und habe gesagt, das wäre aus meiner Sicht das Universum an Kandidaten, mit dem wir hier zu tun haben. Wenn ich das Mandat nicht bekomme, dürfen Sie die Liste gerne behalten. Ja, und der Kunde guckte dann über seine Brille so hinweg, las die Liste durch und sagte, Jörg, I agree, this is pretty much it. Ja, weil der natürlich auch seine Pappenheimer kennt. Und am Ende des Tages werde ich nicht dafür bezahlt, diese Liste mit den 15 Namen zu generieren. Das kann jeder mittelmäßige Researcher. Sondern meine Dienstleistung ist, dass mich von den 15, 14 zurückrufen und ich die 3 oder 4 Besten ins Gespräch bringe. Ja, und dann auch durch den Prozess coache und dafür sorge, dass der am besten passt oder die am besten passt, dann auch am Ende des Tages unterschreibt. Also manchmal hat Headhunting mehr von Heiratsvermittlung, als man denkt.
Matchmaking.
Ja, genau, ganz genau.
Sehr schön. Lass uns trotzdem mal noch mal da ein bisschen weiter sprechen, wie man grundsätzlich vielleicht auf den Radar eines Headhunters kommen kann, wenn man eben noch nicht so spezialisiert ist und in so einer Position arbeitet, wo es nur noch so wenig Konkurrenz gibt. Also sagen wir mal, so jemand ist im oberen Management von einem Unternehmen und möchte sich vielleicht weiterentwickeln und würde gern einfach bei dir ins Bewusstsein kommen. Kann man da irgendwas dafür tun?
Ja, man muss schauen, dass alles gepflegt ist. Ne? Also jeder Headhunter ist bei LinkedIn und guckt rein in LinkedIn und du glaubst gar nicht, wie unterschiedlich da die Qualität sein kann. Ich rede jetzt nicht davon, dass man seitenweise ein ausführliches Profil haben muss, aber es gibt einfach Profile, die nicht gepflegt sind. Ja, und dann gehe ich davon aus, dass die Person dann auch wenig Interesse hat, angesprochen zu werden. Also ich sage mal so, die Daten, die man da nach außen repräsentiert, die müssen up-to-date sein und das muss auf dem neuesten Stand sein. Also wenn da eine Position fehlt oder nicht der aktuelle Stand dort ist, das macht einen schlechten Eindruck.
Okay, also eine gepflegte LinkedIn-Bio. Gepflegt, okay, vielleicht outstanding, wie kriegt man sie so hin? Was kann man da noch reinschreiben, was vielleicht deine Aufmerksamkeit dann auch erregt?
Ach, ich weiß gar nicht, ob es das gibt. Also das muss nichts Spektakuläres sein. Also ich bekam neulich von einem Top-Manager einen Anruf und der hat mir dann seinen CV geschickt und sein LinkedIn-Profil. Da hatte der dann Familienfotos drauf und ich weiß nicht was. So genau will ich es dann gar nicht wissen.
Ja, okay, das wäre eher ein Upturner dann.
Ja. Ja, genau. Also mir reicht wirklich ein professionelles, gepflegtes Profil. Da kann ich eigentlich mehr mit anfangen. Ob das dann wirklich passt für den Kandidaten, die Kandidatin und für meinen Mandanten, muss man dann im persönlichen Gespräch rausfinden. Ja, das kann man nicht anhand der Papierform rausfinden.
Wie wichtig findest du große Namen im Lebenslauf? Also, dass man da unbedingt noch draufschreibt, dass man ein Ex-Google, Ex-Tesla, Ex-Amazon-Mitarbeiter ist, auch wenn man da vielleicht mal als Werkstudent 4 Monate gearbeitet hat?
Ja, das ist ein schmaler Grat. Das ist auch ein bisschen kulturell unterschiedlich. Wenn du in den USA arbeitest, dann hast du manchmal so Fälle, da hat jemand 3 Wochen Praktikum bei IBM gemacht und während der Zeit deren P&L verdoppelt. Ja. Das macht man in Europa eher nicht. Also das hat immer so einen soziokulturellen Hintergrund. Das macht die Arbeit für einen Headhunter nicht immer leichter, aber da muss man wirklich drauf aufpassen. In Europa gehen wir ja auch eher locker noch um mit, wie alt sind Sie oder wann haben Sie studiert. Das darfst du in den USA oder in Nordamerika überhaupt nicht mehr machen. Also man versucht da, sich dran lang zu hangeln, wann hat derjenige Examen gemacht oder ist aus dem College gegangen. Aber da kannst du schon Überraschungen erleben. Also wenn jemand auf dem zweiten Bildungsweg quasi dann das College gemacht hat, dann kann es sein, dass da jemand zum Gespräch kommt, wo du sagst, ja, der könnte auch mal über den Ruhestand nachdenken. Aber das ist dann halt so. Das passiert einem in Europa dann eher weniger, weil das noch ein Stück weit offener ist. Aber das wird wahrscheinlich irgendwann auch zu uns kommen. Zweites Thema ist zum Beispiel Geld, also Einkommen, Package. Das darfst du in Nordamerika auch nicht mehr fragen, nach dem Motto, was verdienen Sie heute? Sondern die Frage muss sein, was würden Sie gerne verdienen? Ja, also die Position, die ich Ihnen gerade geschildert habe, was denken Sie, was Sie da verdienen möchten, damit das für Sie attraktiv ist? Das ist in Europa noch ein bisschen anders, da kann man das noch fragen. Ja. Und wenn jemand das nicht sagen will, ist auch in Ordnung, dann sagt er einfach, möchte ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Und dann akzeptiere ich das natürlich auch. Im Zweifel werde ich dann ja, so ein Best Guess abgeben und sagen, ich vermute mal, Sie liegen irgendwo bei, weiß ich nicht, 250.000 plus minus. Und dann gibt es meistens eine Reaktion nach dem Motto, ja, nicht ganz oder nein, da bin ich aber deutlich drüber. Und dann ist man dann doch im Gespräch.
Gib mir noch mal einen kurzen Eindruck, was sind denn das für Jobs, für die du gerade Talente suchst und über was für Gehälter sprechen wir denn da so im Allgemeinen? Also in welchen Gehaltsregionen befinden wir uns da?
Das geht los bei uns so ab 150.000, 180.000 Euro Jahresgehalt. Und nach oben ist es offen. Also wenn wir da einen Vorstand suchen, das kann dann auch gut 7-stellig sein. Aber das macht man natürlich nicht jeden Tag. So ein Mandat hast du einmal im Jahr, zweimal im Jahr, manchmal auch nur alle 2 Jahre. Also das ist sehr unterschiedlich.
Für solche Posten gibt es da ein bestimmtes Muster, was für Menschen da gesucht werden? Also sowohl von den Hard Skills als auch von den Soft Skills.
Kommt sehr auf die Branche an, kommt auf das Unternehmen an, kommt auf die Kultur des Unternehmens an, für das man arbeitet. Das kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Wenn man für Venture Capital Unternehmen sucht, also die irgendwie Private Equity im Hintergrund haben, dann suchst du andere Kandidaten, als wenn du für ein Familienunternehmen suchst. Also einmal würdest du mehr den Unternehmer suchen, der das Risiko nicht scheut, der vielleicht auch bereit ist, für ein kleines Fixum zu arbeiten. Und dann eher bei einem Exit nach 2 Jahren, also sprich, wenn die Firma verkauft wird oder an die Börse geht, dann ordentlich Geld verdient. Und beim anderen Mal würdest du jemanden suchen, der kontinuierlich eine Firma aufbaut und quartalsweise denkt. Also das hängt sehr von der Branche ab, für die du arbeitest und für das Setting, in dem sich das Unternehmen befindet.
Ich stelle mir schwer vor, das aus einer LinkedIn-Bio, einem Lebenslauf herauslesen zu können und eigentlich auch sowas im ersten Gespräch abzuklopfen. Woran erkennst du, den Typus, der da vor dir sitzt, ob das jetzt ein passender ist oder nicht?
Naja, du siehst ja, wo jemand gearbeitet hat, bei welchen Unternehmen und in welchem Umfeld. Wenn jemand noch nie bei einem Private Equity Unternehmen war oder bei einer Firma war, die zu einer Private Equity Gruppe gehört und mir aber erzählt, das ist das Größte und das würde ich unglaublich gerne mal machen, dann weiß ich, das wird wahrscheinlich eher jugendforscht sein. Ne? Also der Lebenslauf sagt da schon eine Menge, was jemand an Erfahrung hat und ob der sich in so einem Umfeld dann auch erfolgreich bewegen kann. Da muss man schon genau hingucken und auch nachfragen.
Ne? Und wenn es dann um so menschliche Faktoren geht, wie prüfst du die ab?
Idealerweise nicht im Teams oder am Telefon, sondern in einem persönlichen Gespräch. Was da hilft, ist offene Fragen benutzen und reden lassen und im Zweifel nachfragen. Wenn jemand sagt, und ja, da hatte ich Riesenerfolg in der Rolle, dass man dann nachhakt und sagt, was heißt denn Riesenerfolg? Und was hieß das im Einzelfall? Und warum war das ein Riesenerfolg? Und wer hat dazu beigetragen? Ich frage auch gerne nach Misserfolgen. Also ich sage, was war denn Ihr größter Misserfolg beruflich? Woran hat das gelegen und was würden Sie heute anders machen?
Kriegst du da immer Antworten drauf? Also, oder gibt es auch Leute, die sagen, Misserfolg hatte ich noch nie?
Das gibt's auch, aber das qualifiziert einen dann vielleicht nicht für höhere Weihen. Also so eine gewisse Selbstreflexion, dass jemand auch entspannt über Misserfolge reden kann, das gehört heute eigentlich dazu. Und ich kann dir sagen, Top-Leute, ja, die deutlich siebenstellig verdienen, die sind am entspanntesten, was sowas angeht. Also ich hatte vor nicht allzu langer Zeit ein persönliches Gespräch mit einem Vorstand von einem DAX-Konzern. Der hat mich abends empfangen, die Sekretärin war schon weg, der hat mir selber seinen Kaffee gekocht. Hat mir noch ein Stück Kuchen angeboten und der hat locker mit mir geplaudert, völlig entspannt. Auch was sein Package angeht, was sein Gehalt angeht. Also die Großen, die Guten sind da völlig tiefenentspannt.
Kann man sich denn auf das Gespräch mit dir irgendwie vorbereiten?
Also was nicht schädlich ist, wenn man weiß, mit wem man spricht. Also wenn man vielleicht mal googelt, wer ist der Jörg Kasten und was ist Beuden für eine Firma. Wenn ich bei der Ansprache offenlegen kann, wer der Kunde ist, was nicht immer der Fall ist, aber manchmal kann ich das, dann ist es auch nicht schlecht, wenn man sich da ein bisschen schlau macht und mal auch im eigenen Netzwerk rumhört, dass man die richtigen Fragen stellen kann. Das macht dann vieles leichter. Also so ein bisschen Vorbereitung ist schon hilfreich.
Gibt es auch Sachen, wo man sich nicht darauf vorbereiten kann, die man unterbewusst vielleicht macht, die dir trotzdem auffallen? Das frage ich, weil ich weiß, Jörg, du hast Psychologie studiert. Also du gehst ja da auch mit einem gewissen Vorwissen dann in solche Gespräche rein.
Ja, also ich würde Psychologie jetzt nicht überbewerten. Ja? Also das ist nicht hinderlich für meine Profession. Aber es ist auch nicht Conditio sine qua non. Also wenn ich mir hier meine Kollegen bei Beuden angucke oder auch in unserem Mitbewerb, da ist vom Bauingenieur bis zum Theologen alles vertreten. Ja, also Psychologie, ja, ist nett, aber man muss, weiß Gott, kein Psychologe sein für diese Tätigkeit.
Weil es keine unterbewussten Dinge gibt, die man offenlegt, ohne dass man es möchte und die du dann erkennst?
Ja, man darf das nicht überbewerten. Ne? Also ich glaube, wenn jemand besonders nervös ist oder hibbelig ist oder viele Füllwörter benutzt oder was weiß ich, das merkt auch ein BWLer. Dafür muss man keine Psychologie studiert haben. Ja, manchmal macht es Dinge einfacher, weil man die Theorie dahinter kennt. Aber nochmal, es ist keine Voraussetzung, überhaupt nicht.
Okay. Also diese ganzen Dinge, die man so liest, man sollte den Kaffee ablehnen, aber das Wasser nehmen, weil das bedeutet dann dies oder das oder jenes.
Blödsinn. Überbewertet. Das ist Blödsinn. Was eher wichtiger ist, dass man, wie soll ich sagen, den Kaffee in einer ansprechenden Art und Weise trinkt. Also die Tasse am Henkel anfasst und dass man aufrecht sitzt und dass man so die Grundlagen des Miteinanders beherrscht. Und da würdest du dich wundern. Ich gehe manchmal halt auch mit Top-Kandidaten essen. Das ist dann der sogenannte Messer- und Gabeltest. Und du würdest dich wundern, wie viele Top-Manager nicht vernünftig mit Messer und Gabel essen können oder die mit vollem Mund reden, ja, oder sowas, wo man auch denkt, wenn ich den jetzt beim Aufsichtsrat vorstelle, dann bin ich das Mandat ganz schnell los. Ne? Also das ist schon, das ist erstaunlich.
Das ist spannend, ja. Aber ich meine, es ist natürlich auch schwierig, wenn man wieder von sich erzählen und gleichzeitig essen und auf alles achten, das ist ja auch so ein bisschen eine Herausforderung.
Ja, also man sollte jetzt nicht vielleicht den Cheeseburger bestellen, den man mit beiden Händen essen muss. Das macht das Reden dann nicht so leicht. Also Augen auf bei der Essenswahl, wenn man mit einem Headhunter essen geht.
Salat ist aber auch immer nicht so gut.
Ja, ach nee, aber wenn man irgendwie was isst, wo man dann auch mal das Besteck hinlegen kann und reden kann, das passt dann schon ganz gut.
Du hast gerade schon gesagt, also du könntest dann so jemanden nicht dem Aufsichtsrat vorstellen, denn so funktioniert ja deine Arbeit. Du triffst quasi eine Vorauswahl und dann stellst du die Kandidaten erst deinem Auftraggeber vor. Wie viele Leute gehen bei dir durch und wie viele lässt du dann zu den Entscheidenden in den Unternehmen, die dich beauftragt haben?
Also das kann sehr unterschiedlich sein. Es gibt Mandate, die sind unglaublich aufwendig. Da hast du einfach auch Pech. Und man findet zwar den idealen Kandidaten, der sagt aber dann am Schluss ab, weil die Frau nicht umziehen will oder der Ehemann nicht umziehen will. Dann fängt man von vorne an. Aber ich gehe jetzt mal von dem in Anführungszeichen normalen Durchschnittsmandat aus. Da würden wir vielleicht 30, manchmal auch 40 potenzielle Kandidaten, Kandidatinnen auf einer Longlist haben. Die würden wir dann gemeinsam mit dem Klienten besprechen, ja, und hören, wen kennen sie davon. Ist Ihnen da schon mal jemand aufgefallen oder ist jemand besonders interessant? Die würde ich dann noch gemeinsam mit dem Klienten priorisieren und dann geht es in die Ansprache. So, und das Ziel ist, dass ich dann dem Klienten, ich sag mal, 3, 4, manchmal auch 5 Kandidaten vorstelle und er sich dann 1 oder 2 aussucht, mit denen er in engere Verhandlungen geht.
Okay, verstehe, was da Befindlichkeiten gibt. Ist das nicht auch dann eine Herausforderung überhaupt für dich in deinem Job, wenn du jemanden dann eben nicht durchbekommst sozusagen? Also du hast jemanden angesprochen und hast ihm Hoffnungen gemacht auf den Job und dann will der Auftraggeber den nicht. Ist das dann für dich ein verbrannter Kontakt oder kannst du den dann das nächste Mal durchaus wieder ansprechen?
Och, warum soll das so ein verbrannter Kontakt sein? Ich bin immer sehr transparent. Also ich würde nie jemandem sagen, sie sind der Einzige, mit dem wir jetzt sprechen, obwohl es so Fälle auch gibt. Ja, also hatte ich letztes Jahr, da hatten wir wirklich von der Longlist eine Kandidatin, die es dann auch geworden ist. Aber normalerweise würde ich immer sagen, sie sind nicht alleine. Ja, es gibt immer noch 2, 3 Marktbegleiter, mit denen wir auch sprechen, aber das weiß ein Kandidat heute. Also Executive Search ist mittlerweile so verbreitet, keiner denkt, dass er der Einzige ist, der angesprochen wird. Und wenn man vernünftig kommuniziert, und dann auch wirklich sich nochmal meldet und absagt mit einer vernünftigen Begründung, dann nimmt einem das keiner übel. Ja, in der Regel würde ich dann auch immer sagen, tut mir leid, ich hätte Sie da gerne hingebracht, aber aus dem und dem Grund klappt das nicht. Darf ich Sie denn wieder mal anrufen, wenn ich ein spannendes Thema habe? Und dann ist das eigentlich völlig schmerzfrei. Transparenz ist da das Zauberwort, ne? Also man muss kommunizieren und man muss offen sein.
Wie stark bist du dann in der letzten Runde noch involviert, wenn quasi dein Auftraggeber die Interviews führt und sich die Kandidaten anschaut? Holen die sich da manchmal auch nochmal Rat von dir, weil du siehst ja einfach noch so viel mehr Talente als jede HR-Abteilung in jedem großen Konzern?
Das ist sehr unterschiedlich. Also das bestimmt der Klient. Ich habe Klienten, die sagen, Herr Kasten, lassen Sie mich das machen. Ja, also ich will alleine die Gespräche führen. Dann würde ich nur den Kandidaten begleiten, ja, und quasi fragen, wie war denn das Gespräch gestern und wie ist es gelaufen und gibt es noch offene Punkte, kann ich was tun? Aber häufig ist es auch so, dass die Klienten da auch, wie soll ich sagen, Feedback haben wollen und ein Coaching haben wollen. Ja, was hat denn der Kandidat gesagt oder die Kandidatin und was sind so die Pain Points? Was kann ich noch machen? Ja, und es ist heute häufig ein Bewerbermarkt. Also man muss um die guten Kandidatinnen wirklich auch kämpfen. Und das kann auch bedeuten, dass man Sonntagabend da mal anruft und sagt, wir haben noch mal gesprochen hier im Managementkreis und wir hätten Sie unglaublich gerne bei uns an Bord. Und was braucht es noch, damit Sie Lust haben, zu uns zu kommen? Oder man muss den Kandidaten, die Kandidatin mit Partner einladen und sagen, kommen Sie doch mal zu uns. Wenn Sie Lust haben, bringen wir Sie auch mal mit dem Makler zusammen, dass Sie hier mal sehen, was es hier gibt, auch an Schulen, wenn Sie Kinder im schulpflichtigen Alter haben und, und. Also um die richtig guten Kandidaten muss man werben. Also die Zeiten, wo man sagt, wir legen 10% beim Geld drauf und es gibt einen größeren Firmenwagen und dann ist alles gut, die sind lange vorbei.
Und wenn dann doch der Kandidat sagt, am Ende zählt für mich der Sinn und der Purpose?
Das ist sehr viel häufiger als früher. Das sind Fragen, die vor 10 Jahren wahrscheinlich kaum jemand gestellt hätte, was heute schon ab Mittelmanagement völlig normal ist. Also nach dem Motto, was will das Unternehmen eigentlich, wofür steht das Unternehmen, was ist der Sinn des Unternehmens, und wie nachhaltig agieren die im Markt und. Also das sind Fragen, die viel, viel häufiger kommen als früher. Auch berechtigt, ist ja auch völlig in Ordnung.
Das heißt, du würdest schon sagen, so nach 25 Jahren hat sich der Typus des Top-Managers verändert. Siehst du heute andere Top-Manager als zu Beginn deiner Karriere?
Ja, definitiv. Also Soft Skills sind viel, viel wichtiger, wie du es genannt hast. Sinn und Purpose ist ein Thema, sehr viel mehr. Nachhaltigkeit ist ein großes Thema, was es früher nicht war. Also vor 15 Jahren ging es nur um Karriere und kann ich den nächsten Schritt machen und mehr Geld verdienen, mehr Mitarbeiter haben, größeres Auto. Das ist nicht mehr so.
Mhm. Heißt das, du musst manchmal auch bei deinen Klienten ein bisschen Erwartungsmanagement betreiben und sagen, okay, also ihr könnt nicht einfach nur mit einem riesen Geldbeutel euch einkaufen, wen ihr wollt, ihr müsst noch mehr anbieten?
Nicht nur manchmal, das ist ein Teil meiner Aufgabe, da Erwartungsmanagement zu machen, weil man sollte es nicht glauben, aber viele Unternehmen, wenn die im Top-Bereich rekrutieren, die haben gar nicht so viel Erfahrung mit Executive Search-Firmen. Und viele haben dann noch eine falsche Vorstellung vom Markt, ja, nach dem Motto, ja, wir haben ja ein Top-Image im Markt und die Leute stehen ja Schlange, um zu uns zu kommen. Und da muss man halt manchmal auch unangenehme Wahrheiten aussprechen als Headhunter. Man muss das ja nicht unfreundlich machen, aber man kann durchaus sagen, da gibt es vielleicht so eine Diskrepanz zwischen Selbstbild und Fremdbild. Und der Markt sieht sie vielleicht nicht ganz so positiv, wie sie denken, dass sie gesehen werden.
Ich würde gerne nochmal eben aus Sicht der Kandidaten von dir ein paar Dinge erfahren. Zum einen, darf man dich denn eigentlich auch anrufen, Jörg, oder muss man auf den Anruf des Headhunters warten?
Ja, das ist eine Glaubensfrage. Die Chancen sind natürlich deutlich größer, wenn der Headhunter einen Kandidaten anruft, ne? Weil das ist ja eigentlich der Kanal, so wie er gedacht ist, ne? Trotzdem, wenn mich jemand anruft und sagt, Herr Carsten, Sie sind mir im Bekanntenkreis empfohlen worden und Sie haben mal jemanden vermittelt, der hat da eine gute Erfahrung gemacht und hat gesagt, ich soll mich mal bei Ihnen melden, dann würde ich immer mit der Person reden. Aber es muss, wie soll ich sagen, ein individueller Approach sein. Also man kriegt als Executive Search Berater auch ganz viele Postwurfsendungen. Ja? Also wo man merkt, die Mail hat er jetzt an 100 Leute gleichzeitig geschickt. Ja? Und oben drüber steht dann, sehr geehrte Damen und Herren, das braucht kein Mensch. Also man muss sich schon die Mühe machen zu recherchieren, welcher Headhunter könnte für mich interessant sein, welcher Berater in dem Unternehmen ist in meinem Segment unterwegs und den kontaktiere ich dann. Ja? Noch besser ist es, wenn ich irgendwie eine Empfehlung habe. Ne? Also nach dem Motto, wir kennen beide den Herrn oder die Frau so wie noch und die hat mir gesagt, ich darf sie mal anrufen. Ne? Und dann würde ich immer sprechen, aber es muss halt ein gezielter Approach sein und keine Postwurfsendung.
Und wenn man es ganz subtil machen möchte, wo kann man sich dann aufhalten? Was kann man tun, damit du dann anrufst? Also dass du jemanden auffällst und dass du dich dann von dir aus meldest?
Da sind wir wieder beim Anfang. Also ein gepflegtes LinkedIn-Profil ist eine feine Sache. Und nochmal, das muss nicht fancy sein und da müssen nicht tolle Fotos drin sein und da muss nicht gepostet werden auf Teufel komm raus, sondern es muss auf dem neuesten Stand sein und es muss gut sein. Und wenn man angesprochen werden möchte und da klopft mal jemand an, dann muss man responsive sein. Ja, also wenn ich jemandem auf die Mailbox spreche und der braucht 2 Wochen, bis er mich zurückruft, dann gehe ich mal davon aus, dass kein gesteigertes Interesse vorliegt. Also es ist schon schön, wenn jemand innerhalb von 48 Stunden zurückruft, auch wenn er kein Interesse hat. Wenn jemand sagt, Herr Carsten, Sie hatten mir auf die Mailbox gesprochen, danke dafür, ich wollte mich jetzt bei Ihnen melden. Ich glaube, im Augenblick passt das nicht, aber lassen Sie uns gerne in Kontakt bleiben. Ja, das ist wunderbar und dann ist der Kontakt etabliert und das passt. Aber wenn man sich gar nicht meldet oder im Zweifel auch arrogant reagiert nach dem Motto, mir geht's hier so gut im Unternehmen, Herr Carsten, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Also ich brauche keinen Headhunter. Kommt nicht so gut. Wenn der mich dann 3 Monate später anruft und sagt, Herr Carsten, jetzt brauche ich doch einen Headhunter, dann werde ich so ein bisschen schmallippig.
Das heißt aber, die Netten, die kommen dann auch in deine Dateien, in dein eigenes Netzwerk.
Ach ja, nett muss es jetzt nicht sein, aber professionell. Ja, also irgendwie so die Grundregeln des menschlichen Miteinanders. Wenn mich jemand anruft, dass ich ihn zurückrufe, Und dass ich auch offen und ehrlich sage, wo ich gerade stehe, ob ich auf Jobsuche bin oder nicht oder ob ich ansprechbar bin oder nicht. Also einfach Transparenz.
Wunderbar. Abschließend noch gefragt, wir beobachten gerade in der Startup-Szene relativ viele Entlassungen und dass sich vielleicht dieser Bewerbermarkt dann doch wandelt. Ist das im oberen Management auch so oder bleibt es da einfach nach wie vor schwer, richtig gute Talente zu finden?
Ach, das hat sich nicht geändert. Also dieser War for Talent, den McKinsey irgendwann mal ausgerufen hat, den gibt's schon lange und den gibt's auch immer noch. Und ich glaube, den wird's auch noch eine Weile geben. Weißt du, selbst wenn man zwei Positionen hat, die auf dem Papier irgendwie ähnlich klingen, der Teufel steckt im Detail. Ja, also wenn ich einen Vorstand HR suche oder einen Vorstand Personal, keine Position gleich der anderen. Also es ist selten, dass man dann sagen kann, hurra, ich hatte vor einem halben Jahr eine identische Position und da können wir jetzt genau die gleichen Kandidaten nochmal ansprechen. Irgendwas ist anders. Also das ist immer so.
Jörg, vielen herzlichen Dank, dass du mich heute angerufen hast.
Sehr gerne, Nina, gar kein Problem. Sehr, sehr gerne.
Genau. Und wenn auch ihr weiter dranbleiben wollt, was sich in dem Talente- und Bewerberinnen- und Bewerbermarkt in der Startup-Szene so tut, dann schaut regelmäßig bei uns auf gründerszene.de rein. Jörg, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst und wir hören uns dann beim nächsten Mal.